Herzlich willkommen zu Brustkrebs, alles was zählt, dem Podcast der Stiftung Mamazentrum Hamburg. Mein Name ist Julie Wiemann und ich freue mich, dass Sie zuhören. Viele Patientinnen, die die Diagnose Brustkrebs erhalten, fragen sich irgendwann, gibt es etwas, das ich selbst tun kann? Etwas, das wirklich hilft, nicht nur auf dem Papier, sondern spürbar, im Alltag, im Körper? Die Antwort lautet ja. Und sie heißt Bewegung. Denn Bewegung ist heute kein netter Tipp mehr. Sie ist einer der wirksamsten Bausteine in der Brustkrebsbehandlung und wissenschaftlich klar belegt. Sie kann Nebenwirkungen lindern, die Prognose verbessern und das Wohlbefinden spürbar steigern. Manche Wissenschaftler sprechen sogar davon, dass Bewegung wie ein Medikament wirkt. Aber wie viel ist sinnvoll? Was ist erlaubt? Was ist zu viel? Und wie fängt man an, wenn man sich erschöpft fühlt, den eigenen Körper kaum noch kennt und der innere Schweinehund zu laut ist? Darüber spreche ich heute mit Privatdozentin Dr. Anna Jäger, Gynäkologin am Mamazentrum Hamburg. Herzlich willkommen, Frau Dr. Jäger. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Stellen Sie sich doch gerne einmal vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen uns diesem wichtigen Thema widmen. Kurz zu meiner Person. Also ich habe in München studiert und dann hat es mich in den hohen Norden verschlagen. Bin seit 5 Jahren im Mamazentrum, im Dysplasiezentrum tätig und parallel auch seit 10 Jahren am UKE in der Klinik für Gynäkologie tätig. Habe dort einen Schwerpunkt gynäkologische Onkologie gemacht und mache gerade die Weiterbildung auch zur Sportmedizinerin, weil ich privat auch gerne Sport mache, Tennis, Joggen, Fitness. Und von daher war es jetzt naheliegend, dass ich, sag ich mal, meine beiden Tätigkeitsschwerpunkte Sport und Gyn-Onko versuche zu verbinden. Und deswegen sind wir jetzt gerade dabei, auch eine Bewegungssprechstunde für Patienten mit onkologischen Erkrankungen zu implementieren.
Ja.
Und deswegen bin ich natürlich sehr dankbar, dass das Mamazentrum, das UKE, dieses Vorhaben unterstützen und wir hoffentlich viele Patientinnen von der Sinnhaftigkeit einer Bewegungstherapie überzeugen können.
Großartig. Da werden wir gleich auch nochmal ins Detail drauf eingehen. Aber erstmal würde ich gerne mit den Grundlagen starten. Viele Patientinnen hören nach der Diagnose Brustkrebs als erstes, schonen Sie sich. Gleichzeitig sagt die Wissenschaft, bewegen Sie sich. Was empfehlen Sie Ihren Patientinnen?
Genau, also ganz klar pro Bewegung. Das hat tatsächlich ein gewisser Shift auch stattgefunden. Früher war es so tatsächlich, wie Sie gesagt haben, legen sich ins Bett, bitte nicht bewegen, schonen. Davon sind wir absolut weggekommen. Wir wissen um die Effektivität. Es gibt viele randomisierte Studien in allen onkologischen Entitäten, die sozusagen eine Sinnhaftigkeit einer Bewegungstherapie nahelegen.
Mhm.
Und das ist auch beim Brustkrebs so. Das war Brustkrebs tatsächlich einer der Vorreiterentitäten, in denen das belegt werden konnte. Und da wissen wir einfach, dass sozusagen, das ist im Gegenteil, dass der Bewegungsmangel sozusagen oder die körperliche Inaktivität eher schädlich ist, sondern sozusagen, wir sagen immer, je fitter eine Patientin in die Therapie geht, desto widerstandsfähiger ist sie.
Ja.
Und viele Patienten berichten ja auch, dass das, die Therapie, die Krebstherapie ein Marathon ist.
Mhm.
Und Marathon würde ich auch nicht ohne Vorbereitung laufen.
Absolut.
Und das heißt sozusagen, das ist einfach, wir motivieren die Patienten tatsächlich, je fitter sie sind, desto effektiver sozusagen ist die Therapie, desto geringere Dosen braucht man gegebenenfalls auch, desto geringer sind die Nebenwirkungen, die potenziellen und desto höher ist die Lebensqualität. Also man profitiert eigentlich nur. Nur die Krux ist, dass einfach sozusagen, das sehen wir auch, die Diskrepanz. Es gibt große Studien, die gezeigt haben, dass nur 50-60% aller Brustkrebspatientinnen überhaupt über ein Bewegungsangebot informiert werden während der Therapie.
Ja.
Und sozusagen, dass es und auch nur 50-60% sich während und nach der Therapie bewegen.
Mhm.
Und wir wissen, dass es je effektiver, je früher man anfängt, desto effektiver ist es. Weil je fitter man in die Therapie geht, desto widerstandsfähiger ist der Körper, desto besser wird die Therapie verkraftet, desto höher ist die Lebensqualität. Aber es ist immer so ein bisschen noch so diese mentale Barriere zu sagen, was darf ich überhaupt machen?
Klar.
Was ist sicher? Sozusagen, darf ich überhaupt jetzt hüpfen, springen, turnen, wenn ich Hirnmetastasen beim Brustkrebs habe? Aber da gibt es eine ganz klare Message eigentlich, die sich auch wissenschaftlich belegen lässt, Bewegung ist sicher. Also es gibt jetzt ja die neue S3-Leitlinie, die kommt erstmals dieses Jahr raus.
Ja.
Das ist jetzt hoffentlich für dieses Jahr angekündigt. Wir warten eigentlich täglich darauf, auf die Veröffentlichung. Es sind über 18.000 Studien untersucht worden und wirklich, man konnte sehen, dass die Bewegung ist sicher. Es gibt sozusagen eher die körperliche Inaktivität, ist schädlich.
Ja.
Und es ist eben auch so, dass es, bevor wir sozusagen mit einem strukturierten Bewegungsprogramm starten, ja auch eine ganz sorgfältige Abwägung individualisiert bei den Patientinnen durchführen. Was bringen die Patientinnen mit? Welche Vorerkrankungen, welche Symptome, welches Stadium, in welchem Therapiesetting befinden sich die Patienten? Das heißt, es ist nicht mehr dieses One-Size-Fits-All, sondern das ist tatsächlich heutzutage individualisiert, sozusagen Shared Decision-Making. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt, sag ich mal, eine Patientin, die noch nie Sport gemacht hat, 60 Jahre ist, werden wir jetzt auch nicht zur Triathletin ausbilden. Klar. Aber sozusagen man wird individualisiert auf die Situation der Patientin eingehen können und sie eben von der Sinnhaftigkeit einer Bewegungstherapie hoffentlich überzeugen können.
Ich habe ganz viele Fragen dazu. Aber wir starten erstmal damit, damit wir das etwas greifbarer machen können. Was passiert denn eigentlich im Körper, wenn wir uns bewegen auf biologischer Ebene? Was bewirkt Bewegung genau? Und gibt es wissenschaftlich belegte Studien dazu? Haben Sie gerade schon angeteasert.
Ja.
Aber um das einfach mal biologisch zu verstehen, warum das denn überhaupt so wichtig ist.
Sinnhaft ist, genau. Also da muss man tatsächlich sagen, dass wir, was die biologischen Basics angeht, sind wir noch am Anfang.
Mhm.
Also das sind primär Phase 1 Studien, Tiermodelle, wirklich randomisierte Studien fehlen da, weil wir da eher mehr den Schwerpunkt auf die Safety legen, um die wirklich die Sicherheit der Durchführbarkeit. Aber wir wissen, dass die Bewegungstherapie in der Onkologie eine direkte sozusagen Beeinflussung eigentlich der Tumor-Mikro Umgebung beinhaltet.
Ja.
Reaktivierung des Immunsystems und Regulation des Hormon- und Entzündungsstoffwechsels. Und Sport oder Bewegung wirkt eher wie ein systemisches Medikament, was eben auf einer zelluläre Signalwege moduliert, ohne eben die schädlichen Nebenwirkungen zu verursachen. Es gibt da ganz vielfältige Ansatzpunkte. Zum einen eben wird die Immunmodulation verbessert, weil körperliche Aktivität eben essentielle Abwehrzellen, die natürlichen Killerzellen, T-Zellen mobilisiert, die sie gezielt in das Tumorgewebe einschleust. Es kommt zu einer vaskulären Normalisierung durch eine körperliche Aktivität. Was sicherlich ganz wichtig ist, dass dieser Tumorkachexie, also dem Abbau, diesem tumorbedingten Abbau, entgegengewirkt wird durch Stärkung der Muskulatur. Und zusätzlich werden auch die Skelettmuskeln eben bei Kontraktion als endokrines Organ letztlich arbeiten, die hunderte Signalproteine, sogenannte Myokine, aussenden, die dann wiederum auch den Zellzyklus von Krebszellen hemmen können. Also das ist letztlich sozusagen eine vielfache positive Beeinflussung von Seiten der Bewegungstherapie, die vergleichbar oder sogar besser ist wie ein systemisches Medikament, ohne eben die entsprechenden schädlichen Nebenwirkungen.
Das waren jetzt ganz viele Fachbegriffe.
Ja, Entschuldigung.
Nein, das ist völlig in Ordnung. Wenn Sie das jetzt nochmal, ich sag mal, in 2, 3 Stichpunkten zusammenfassen, quasi als Takeaway für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Warum ist Bewegung so wichtig für den Körper? Was bewirkt Bewegung genau?
Es wirkt sozusagen auf vielfacher Ebene, sowohl molekularpathologisch als aber auch mental auf der Zellebene, körperlich, was die muskuläre Widerstandsfähigkeit angeht, als auch mental, was sozusagen Stressabbau etc. und Lebensqualitätsverbesserung angeht. Also auf vielfacher Ebene positiven Benefit von Seiten der Bewegungstherapie.
Dann lassen Sie uns doch einmal ganz konkret einsteigen während der Therapie.
Ja.
Viele Patientinnen fühlen sich mitten in der Therapie erschöpft und körperlich stark belastet. Gerade Fatigue ist ja für viele das Schlimmste überhaupt und man hat einfach keine Kraft. Der Instinkt sagt auch dann hinlegen, ausruhen und die Forschung sagt, wie wir eben gehört haben, bewegen. Was raten Sie denn Patientinnen jetzt konkret, die sich einfach zu nichts aufraffen können? Was ist die kleinstmögliche Einheit, mit der man trotzdem etwas bewirkt?
Also jeder Schritt zählt. Also das ist tatsächlich, es gibt keine kleinste Einheit, tatsächlich jeder Schritt. Der Körper merkt sich jeden Schritt und das ist tatsächlich das Wichtigste, dass man sich nicht unter Druck setzt.
Ja.
Dass man sozusagen schon auch für sich einen stimmigen Weg findet, mit dem man selbst zufrieden ist. Das ist eine extreme Situation, wenn man mit dieser Diagnose konfrontiert wird und das gilt es auch sozusagen erstmal zu verdauen. Das macht jeder individuell unterschiedlich. Wichtig ist natürlich, dass man sagen kann, auch wie gesagt, der kleinste Spaziergang, wenn man einen Hund hat zum Beispiel, dass man mit dem Hund spazieren geht, dass man die Einkäufe mit dem Fahrrad erledigt und nicht mit dem Auto, dass man die Treppe nimmt und nicht den Aufzug. Es geht im Wesentlichen auch viel mehr darum, dass man einfach einen aktiven Alltag hat. Es ist viel effektiver, wenn man jetzt, sag ich mal, zur Arbeit läuft, nur wenn man Einkäufe mit dem Fahrrad erledigt und morgens und abends mit dem Hund rausgeht und sich vielleicht mit in der Mittagspause mit einer Kollegin einen kleinen Spaziergang im Park macht, ist das effektiver, als wenn ich jetzt mit dem Auto zur Arbeit fahre und danach eine halbe Stunde ins Fitnessstudio gehe. Und das ist auch viel gesünder und das ist viel sozusagen authentischer und viel homogener als dieses aufoktroyierte, ich muss jetzt Sport machen oder mich bewegen. Also wir sagen ja noch nicht Sport, sondern immer bewegen. Mhm. Es geht auch nicht darum, dass man jetzt so einmal um die Alster rennt, sondern sozusagen, es geht einfach darum, einen aktiven Alltag zu haben. Und das sieht man ja auch sozusagen bei den, in den sozusagen Nationen, die am längsten leben, Italien, Griechenland etc., die laufen, die gehen, die machen keinen Sport. Die verstehen das auch nicht als Sport oder Bewegung, sondern das ist einfach ein, sozusagen ein Alltag, der aktiv ist.
Ja.
Das ist einfach, das ist das Wichtigste und das bedarf ja häufig auch gar nicht so einer großen Aufraffung. Mhm. Häufig ist ja so, dass der innere Schweinehund dann denkt, ja, also jetzt Sportklamotten anziehen ins Fitnessstudio, das ist das sozusagen und da ist man dann innerlich irgendwie gehemmt oder denkt sich, muss das sein. Mhm. Aber mit dem Fahrrad an der frischen Luft tut ja auch gut, morgens zur Arbeit zu radeln und das ist sozusagen, oder mit dem Hund rauszugehen. Ja. Also es ist tatsächlich, wie soll ich sagen, und dann ist auch diese positive Bestärkung da, dass man sagt zum Beispiel, dass man sich verabredet. Heute Abend zum Beispiel zum Tennis verabredet. Ja. Dass man einfach sagt, ich mache das mit einer Freundin, mit einem Freund zusammen, familiär, im Peer Group. Und man merkt dann einfach, das ist ein gemeinschaftliches Erlebnis, das ist positiv, es geht mir gut danach. Mhm. Und es ist auch von der Belastung her nicht so krass, dass man sich da jetzt, wie gesagt, dass man es mit einem Halbmarathon oder einem Marathon gleich vergleicht, sondern dass es einfach in einem, der normale Menschenverstand triggert, dass man einfach eine normale körperliche Aktivität, einen aktiven Lebensstil hat.
Ja.
So, das muss gar nicht in dem Sinne High-Intensity-Training etc. sein oder High-Rocks, das ist völlig unter ferner Liefen, darum geht es gar nicht, sondern einfach einen aktiven Lebensstil. Das hat allein schon extrem positiven Benefit. Wir wissen ja, die WHO hat die Empfehlung ausgegeben, sich 150 Minuten moderat pro Woche zu bewegen. Und wir wissen, in Deutschland, egal ob erkrankt oder nicht erkrankt, jetzt gar nicht im Brustkrebs, 80% erreichen das nicht.
Schockierend.
150 Minuten, das ist kein europäisches Problem, sondern es ist ein deutsches Problem. Mhm. Also wir wissen das aus anderen, zum Beispiel die Finnen und die Niederländer, bei denen sind das 20%, die das nicht erreichen, diese 150 Minuten, in Deutschland 80%. Ja. Und wenn man sich das 150 Minuten moderat pro Woche, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, wenn man allein 20 Minuten mit dem Fahrrad hin und zurück radelt zur Arbeit, hat man das ja schon drin. Es muss jetzt nicht mit der Stoppuhr gemessen werden, aber dass man sich einfach versucht zu sagen, okay, man versucht Fahrrad zu fahren, man versucht spazieren zu gehen und vor allen Dingen man versucht was zu finden, was einem Spaß macht.
Ja.
Also was uns keinen Spaß macht, wenn ich jetzt sage, ich mag nicht joggen gehen, dann werde ich nie die Dauerläuferin. Ja. Wir müssen irgendwas finden und deswegen meinte ich das ja auch im Vorwege, dass man das individualisieren muss. Jeder muss das finden. Der eine geht gerne Fahrrad fahren, der andere geht gerne joggen, der andere macht gerne Yoga, der andere macht irgendwie Pilates. Da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern man muss was finden, was einen Spaß macht, weil nur das macht man auf Dauer.
Total.
Sozusagen was Aufoktroyiertes zu sagen, ich muss jetzt, obwohl ich immer beim Joggen Seitenstechen bekomme, muss jetzt immer eine halbe Stunde pro Tag joggen. Das werde ich dann in der Zeit machen, in der ich kontrolliert werde und danach werde ich aufhören.
Oh, total.
Also von daher, das sind so ein bisschen so die Anhaltspunkte, die wir versuchen, unseren Patientinnen mitzugeben.
Und wenn eine Patientin jetzt wirklich sagt, ich kann nicht, ich habe so ein extremes Fatigue-Syndrom und gleichzeitig weiß ich aber, mir tut das gut, mich zu bewegen, ich stecke mitten in der Therapie, ich sollte was machen.
Ja.
Was empfehlen Sie da? Was ist der kleine erste Schritt, den man dann gehen sollte?
Tatsächlich auch auf den Körper, auf den eigenen Körper hören.
Mhm.
Also wenn es jetzt wirklich eine Patientin ist, die, sag ich mal, extreme Fatigue hat, die auch zum Beispiel oder vielleicht irgendwie Fieber hat oder Erschöpfungssyndrome, dass man auch wirklich sich auch mal Pausen gönnt.
Ja.
Dass man nicht sagt nach dem Motto, dass man sich schlecht fühlt, weil man einfach mal 2 Stunden Mittagsschlaf macht. Dann ist das so.
Ja.
Dann sagt man, macht jetzt 2 Stunden Mittagsschlaf und macht, geht danach aber einmal durch den Park spazieren und danach geht man noch einkaufen und zum Abendessen irgendwie in einem anderen Stadtviertel läuft man auch oder fährt man mit dem Fahrrad.
Ja.
Also sozusagen ein gesundes Maß an Bewegung, ohne sich zu sehr unter Druck zu setzen. Es gibt Tage, da sagt man auch so nach dem Motto, ja, theoretisch müsste ich heute was machen, aber ich mache nichts.
Ja.
Punkt. Das ist auch völlig in Ordnung. Dann, dass man aber nur so grundsätzlich versucht, einfach sozusagen so eine Routine beizubehalten. Da sind feste Gewohnheiten einfach sinnvoll, dass man sagt, man macht Montag, Mittwoch, Freitag, hat man seine Sportgruppe oder Bewegungsgruppe und macht was, hat man Dienstag und Donnerstag aber auch frei oder am Wochenende. Und wenn man eben Mittwoch sich mal nicht fühlt, dann macht man eben Mittwoch frei und macht am Donnerstag was.
Dann ist es auch.
Also, dass man einfach mit so einem normalen Menschenverstand auch sich nicht zu sehr versucht, unter Druck zu setzen. In der heutigen wird eben so viel aufoktroyiert, dass man da sich schon auch frei fühlt und sagt, ich fühle mich aber heute nicht und sich deswegen auch nicht schlecht fühlt.
Ja. Und auf der anderen Seite, was ist mit Patientinnen, die zu viel wollen, die sich trotz Erschöpfung zu stark fordern? Wie erkennen Sie das und was raten Sie diesen Patientinnen?
Aus onkologischer Sicht gibt es keine Übertherapie.
Okay.
Also aus sportmedizinischer Sicht schon. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel 40 Kilometer gejoggt bin, dann habe ich natürlich am nächsten Tag Muskelkater und bin fertig. Aber aus einer onkologischen Sicht gibt es keine Übertherapie. Aber auch da gilt eigentlich der Appell an den gesunden Menschenverstand. Mhm. Also auch da ist es sicherlich gut, wenn man sich an diesen 150 Minuten moderatem Training orientiert. Klar gibt es sehr sportive Menschen, die einfach per se sagen, ich muss einfach mich am Tag eine halbe, dreiviertel Stunde bewegen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber dass man sich so ganz grob an diesen 150 Minuten orientiert und dass man das nicht, wie soll ich sagen, auch als Kompensation für irgendwas anderes sieht.
Ja.
Also von daher ist es, also Sport ist oder Bewegung ist extrem wichtig und es ist der Benefit ist, wie gesagt, vielfach belegt und wie wir sehen, viel zu selten. Leider gibt es viel zu wenige, die eine Übertherapie machen. Aber trotzdem ist es auch wichtig, dass man noch ein Privatleben, Sozialleben hat, ein Berufsleben, dass man immer eine Pause gönnt. Also dass man das nicht als Kompensation für irgendwas, als Bestrafung oder irgendwie sieht, das ist auch ganz wichtig.
Kein Zwang ist.
Sondern dass man sagt, das tut mir gut, aber die Dosis macht das Gift. Ausreichende Bewegung ist wichtig, aber das darf auch nicht zum Zwang oder zur Sucht werden, das dann auch wieder ins Gegenteil ausschlägt, ist auch nicht gesund.
Sie haben eben beschrieben, was Bewegung im Körper bewirkt und schon ganz kurz auch die Psyche angesprochen. Ich würde da gerne einmal nochmal kurz drauf eingehen. Wie beeinflusst Bewegung die Psyche, also die Stimmung, Angst, das allgemeine Wohlbefinden? Das ist ja auch extrem wichtig.
Absolut. Sport ist ja auch, sag ich mal, außer abgesehen davon, was es auf körperlicher Ebene eben an Benefits mit sich bringt, extrem wichtig, was die mentale Seite angeht. Also gerade was Fatigue, Depressionen, Niedergeschlagenheit, Ängste angeht, ist es extrem wichtig. Wissen wir, dass ab 30 Minuten moderater Betätigung, körperliche Aktivität, das einfach eine, sozusagen zum Ausschütten von bestimmten Botenstoffen kommt, die sozusagen diesen depressiven, ängstlichen oder verständlicherweise eben auch sorgenvollen Gedanken entgegenwirken, was natürlich jetzt nicht die Arbeit von einer ausgebildeten Psychologin oder Psychotherapeuten ersetzt, aber simultan da sicherlich ganz effektiv, hilfreich sein kann. Und das kann ja auch als Stressabbau dienen. Das ist einfach ganz typisch, dass ja einfach so eine Diagnose mit extremen Stress, Ängsten und ungewohnten Situationen dem Sinne einhergeht. Und egal, wie gut man eingebunden ist in ein familiäres Setting oder Freundeskreis-Setting, ist einfach wichtig, dass man einfach sagt, wenn man für sich selbst Mittel und Wege findet, wie man dann mit diesem Stress umgehen kann, den abbauen kann, ist es eines der gesündesten Methoden, um den Stress abzubauen.
Ja.
Und den nicht irgendwie in anderen alternativen Wegen versucht abzubauen, sondern das ist sowohl körperlich als auch mental belegt, dass es einfach die Lebensqualität, die mentalen Ängste und depressiven Gedanken auf jeden Fall dem entgegenwirken kann.
Ja. Jetzt ganz konkret, was sich, glaube ich, viele fragen, die Dosisfrage. Wir haben schon über die 150 Minuten grundsätzlich gesprochen, moderates Training. Aber wie viel Bewegung ist während der Therapie grundsätzlich sinnvoll? Welche Intensität und welche Häufigkeit? Und welche Sportarten empfehlen Sie auch? Gibt es vielleicht einen klaren Favoriten?
Wie schon gesagt haben, die Dosis macht das Gift. Also letztlich sind diese 150 Minuten ist sicherlich ein ganz guter Parameter, anhand dessen man sich irgendwie orientieren kann. Und es gibt auch von der Weltgesundheitsorganisation so Guidelines für Krebsüberlebende oder generell für Patientinnen, die an Krebs erkrankt sind. Und daran orientieren sich die sogenannten Fit-Kriterien. Also F steht für Frequency, also so zum Beispiel zweimal die Woche, bis dreimal die Woche.
Ja.
I steht für Intensity. Da weiß man, dass zum Beispiel 50% der maximalen Kraft sinnvoll ist und 70% der maximalen Herzfrequenz sinnvoll sind. T steht für Time, also 30 Minuten langsam steigernd bis 45 Minuten. Und T für Type, Kraftausdauer.
Ja.
Und da hat sich eigentlich in der Regel auch gerade was sozusagen Fatigue, Tumorkarexie, also die häufigsten Nebenerkrankungen oder Nebenerscheinungen der Brustkrebserkrankungen, hat sich gerade eigentlich eine Kombination aus einem sozusagen aus einem moderaten Ausdauertraining, 2 bis 3 Mal die Woche, 30 bis 45 Minuten Fahrradfahren, Walken, früher haben wir spazieren gehen gesagt, heutzutage ist Nordic Walking, spazieren gehen, 30, 35 Minuten, 3 Mal die Woche.
Ja.
Plus aber auch 2 Mal Krafttraining. Das ist ja was relativ Neues in der Entwicklung oder auch in den wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass wir einfach wissen, dass auch gerade schwereres Krafttraining effektiv ist, was den endokrinen Metabolismus in dem Sinne angeht. Und man sagt 2 Mal pro Woche Krafttraining für die großen Muskelgruppen, also Gesäß, Brustkorb, Rücken, in Kombination mit 3 Mal Ausdauertraining. Mhm. Wobei, wie gesagt, dann hat man auch 5 Mal die Woche Sport. Thema 150 Minuten schaffen 80% nicht Theorie und Praxis. Aber das ist sozusagen das Nonplusultra. Das wäre sozusagen der Goldstandard.
Ja.
Aber auch da nicht verkrampft sozusagen irgendwelchen Idealen hinterher eilen. Wenn man natürlich halt nur einmal Ausdauer schafft und einmal Kraft, ist es trotzdem besser als nichts.
Ja.
Na, dann ist das trotzdem gut und sehr gut. Ne? Dann ist das nicht schlecht, wenn man es nicht erreicht hat, sondern gut, wenn man mehr gemacht hat als nichts. Aber das ist, sage ich mal, momentan so die Formel, die auch von der Deutschen Krebshilfe als Empfehlung ausgegeben wird. 2x Krafttraining, 3x Ausdauer. Das ist eigentlich so mit die effektivste Kombination, was auch die Bekämpfung eben der potenziellen Nebenerscheinungen der Tumorerkrankung angeht.
Ja, wie Sie vorhin schon sagten, sollte man sich wahrscheinlich die Sportarten suchen, die einem Spaß machen. So die einen sagen, okay, Yoga tut mir gut und die anderen sagen, ich
Fahrradfahren.
Genau.
Ja. Also es gibt keine krebsspezifischen Übungen. Mhm. Bewegung ist sicher, ne? Das ist sozusagen, und das ist aber auch eine Individualisierung notwendig.
Ja.
Der eine macht gerne Intervalle, dem gibt das was. Andere, wie gesagt, machen lieber Yoga oder Badminton oder gehen auf einen Stepper und schauen irgendeine Serie. Oder hören einen Podcast. Also von daher ist das, da gibt es kein richtig und kein falsch. Das, was einem Spaß macht, eine gesunde Mischung aus Kraft und Ausdauer ist, denke ich, mit das Effektivste, was man tun kann. Ja. Und es ist auch immer ja wichtig, eine Abwechslung drin zu haben.
Total.
Eine gewisse Monotonie wird dann irgendwann eh auch sozusagen nicht mehr ganz attraktiv, ist nicht attraktiv oder ist nicht auf Dauer durchführbar. Von daher ist es so eine Kombination sicherlich das Sinnvollste.
Eine Frage noch zum Krafttraining. Es galt ja lange als Tabu bei Brustkrebs und wie Sie sagten, hat sich das jetzt sehr geändert, wenn man merkt, wie wichtig Krafttraining ist. Und viele fragen sich ja, darf ich denn überhaupt schwer heben? Darf ich Klimmzüge machen?
Es ist natürlich wichtig, den Patientinnen im Vorwege einfach die Sicherheit zu vermitteln, dass wir ja das, wie gesagt, im Vorwege individuell mit dem Patienten absprechen. Wir schauen uns an, es gibt ja auch sozusagen da ganz standardisierte Protokolle, die sogenannte onkologische Trainingstherapie, die in Köln und in Heidelberg ja sehr stark auch schon forciert wird. Mhm. Da gibt es ganz standardisierte Programme, anhand derer wir im Vorwege mit der Patientin durchgehen können, welche Nebenerscheinungen hat sie, hat sie Fatigue, hat sie eine Polyneuropathie, hat sie Hirnmetastasen. Und dann wird ganz individualisiert auf die Patientin ein entsprechendes Krafttrainingsprogramm entwickelt.
Ja.
Das kann an Geräten sein, E-Gym-Training. Heutzutage gibt es ja in vielen Fitnessstudios oder bewegungstherapeutischen Einrichtungen E-Gym-Geräte. Mhm. Das geht gar nicht darum, dass man jetzt wie Arnold Schwarzenegger da mit Proteinshake an der Hantelstange hantieren muss, sondern dass man voreingestellte Geräte hat, von denen man weiß, das ist ärztlich überwacht, sporttherapeutisch überwacht. Das ist sicher, das ist, kann adaptiert werden, das kann auch vorsichtig gesteigert werden. Aber das wirkt dem Abbau der Muskelmasse entgegen, ist aber gleichzeitig sicher und überfordert mich nicht.
Ja. Wenn Patientinnen jetzt gerade in einer Therapie stecken und sagen, gut, ich weiß jetzt, Bewegung ist wichtig, aber sie gar nicht wissen, wie fange ich denn jetzt an? Was für Empfehlungen bekommen Patientinnen auch konkret? Vielleicht haben sie auch Angst, während der Therapie irgendwie was falsch zu machen. An wen können sie sich denn wenden oder welche Form der Unterstützung bekommen Sie während der Therapie? Sollte Patienten jetzt sagen, okay, ich suche mir vielleicht einen Personal Trainer, wenn es Möglichkeiten gibt. Wie geht man überhaupt dieses Bewegungsthema jetzt ganz praktisch an?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und auch ein Punkt, der noch sozusagen ausbaufähig ist, bei dem es noch extremen Verbesserungsbedarf gibt, was die Implementierung, die flächenhafte Implementierung dieses Sportangebotes, dieser Bewegungsangebote gibt. Und das ist auch das, was es gibt, wie gesagt, diese Netzwerke, heutzutage diese Onconet aktiv nennt sich das, kann man online schauen, da gibt es so interaktive Landkarten, je nach Wohnort kann man genau schauen, wo in meiner Region gibt es ein Zentrum oder eine Einrichtung, die diese spezialisierte onkologische Trainingstherapie anbietet. Das heißt, dass man eben nicht zu irgendwelchen Fitnessketten muss und sich da in irgendwelchen Kursen anschreien muss, sondern dass man das in einem Setting angeboten bekommt, das medizinisch evaluiert ist und evidenzbasiert durchgeführt wird. Das heißt, das ist dieses Onconet aktiv interaktive Landkarte. Die Deutsche Krebshilfe hat ja auch diese Ratgeber, diese blauen Ratgeber Nummer 48, glaube ich, Bewegung und Krebs rausgegeben. Das sind auch nochmal Adressen aufgelistet, die fundierte, wissenschaftlich evidenzbasierte Bewegungsangebote vermitteln. Mhm. Dann ist natürlich Mundpropaganda, dass man einfach sagt, nach dem Motto, wir sind auch bei uns im Mama-Zentrum, haben wir die ganzen Flyer ausgelegt. Wie gesagt, wir sind ja gerade dabei mit in Zusammenarbeit Mama-Zentrum, Mama-Stiftung, bei Athletikum und UKE eine Bewegungssprechstunde zu implementieren für Patientinnen mit onkologischen Erkrankungen.
Ja.
Haben wir auch gerade was, sage ich mal, Ovarie Patienten mit Ovariakarzinom und Brustkrebs angeht, Studien durchgeführt, Benita-Studie und die Libre-Studie, also zwei der größten Studien, einmal Ovar, einmal Mama, bei der wir die Sinnhaftigkeit dieser Bewegungstherapie eben auch darlegen konnten, haben wir mitgemacht. Das heißt, wir wissen, wovon wir reden, wir haben das Know-how, wir haben sozusagen das Setting und freuen uns natürlich, wenn wir diesem Bedarf gerecht werden können und sagen, okay, wir haben hier kompetente Ansprechpartner, die wissen, wovon sie reden, die ihnen einen sicheren Rahmen bieten, um eben ihnen diesen Benefit einer Bewegungstherapie zugutekommen zu lassen. Mhm. Und da sind wir sehr dankbar, dass wir das jetzt gerade aufbauen dürfen. Das ist natürlich, wie gesagt, jetzt gerade noch in den Kinderschuhen, weil es eben, was auch die Abrechenbarkeit angeht etc., mit den Krankenkassen etc., ein stetiger Kampf ist. Aber das ist in Deutschlands Lande leider nichts Neues, aber davon lassen wir uns nicht abschrecken. Wir sind von der Sinnhaftigkeit dieser Bewegungstherapie überzeugt und sind auch davon überzeugt, dass es in dieser S3-Leitlinie sich niederschlägt und dann auch besser abrechenbar wird. Aber noch ist es leider, wie gesagt, kein flächendeckendes Angebot. Aber das sollte in Zukunft sicherlich das Ziel sein. Und ich denke, zumindest sind wir hier in Hamburg, gerade mit der Stiftung und mit dem Mama-Zentrum und dem UKE und dem UKE Athletikum sehr gut aufgestellt, dass wir sozusagen unsere Expertise bündeln und da den Patientinnen hoffentlich gute Anhaltspunkte geben können, damit sie davon profitieren.
Ja, total wichtig, weil das eine ist natürlich die Theorie, die hoffentlich mehr und mehr wissen dann, wie wichtig Bewegung ist. Und das andere ist eben die praktische Umsetzung. Und an der sollte es dann natürlich dann nicht scheitern. Und je einfacher mir diesen Einstieg natürlich gewährleisten kann, dass Patienten wissen, okay, das mache ich jetzt, das sind die Einrichtungen, wo ich es machen kann, desto besser ist es natürlich, dass es auch wirklich umgesetzt wird.
Wie gesagt, das Wissen ist, glaube ich, das Rad nicht neu erfunden. Mhm. Viele wissen, wie gut Bewegung ist. Nur der Hinweis zu sagen, machen Sie mal Sport oder bewegen Sie sich mal. Ja, vielen Dank.
Genau.
Aber wenn man nicht weiß, es geht dann darum, gehen Sie am nächsten Dienstag um 10 Uhr, fahren Sie ins Athletikum raus und dann kriegen Sie da eine Stunde sozusagen individualisiertes Krafttraining plus Ausdauertraining etc. Und wenn man dann mal seine Routine implementiert hat, da dann auch Patientinnen kennenlernt, die das gleiche Schicksal teilen, sich dadurch vielleicht gegenseitig motiviert, Freude hat und dann sieht, dass es einmal nach 2-3 Wochen auch deutlich besser geht, körperlich, mental, dann verselbstständigt sich das auch von etwas. Total. Und von daher, dann ist das sozusagen das Ziel erreicht. Aber unser Job ist es eben, den Patienten da die Hürde zu nehmen. Die haben genug zu kämpfen mit der Erkrankung und mit den ganzen Begleiterscheinungen. Unsere Aufgabe ist es da eben, den Patienten niedrigschwellig, so convenient wie möglich, ein Angebot zu vermitteln, zu sagen, okay, am besten wäre es sozusagen inhäusig, dass man sagt, hier ist die Chemo, da ist die Anschlusstherapie und dann ein Raum weiter, hier gehst du jetzt zur Bewegung. Ja. Das ist noch Zukunftsmusik, aber dass wir trotzdem versuchen, niederschwellig, so convenient wie möglich, den Patientinnen einen Rahmen zu bieten, der von dem sie wissen, er ist sicher, er ist wissenschaftlich fundiert und es ist ein geschützter Rahmen und man profitiert nur davon.
Ja, total.
Das ist, denke ich, das Wichtigste.
Und Ihr Hinweis ist ja auch super, das Onconet, das packen wir auch mal in die Shownotes rein, dass es das auch gibt, um zu sehen, flächendeckend, wo wir Angebote.
Das ist das A und O, Onconet aktiv. Das ist wunderbar, dass es solche Einrichtungen gibt, die deutschlandweit zeigen, egal ob ich jetzt in Schleswig-Holstein im nördlichsten Zipfel wohne oder in Bayern im südlichsten Zipfel, dass man weiß, welches sind die nächstgelegenen Zentren, die gleichen Qualitätsstandards erfüllen, um sozusagen da auch sichere Anlaufpunkte zu haben, um zu wissen, dass man da einfach die gleiche Qualität an Therapieangebot angeboten bekommt.
Ja. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie wichtig Bewegung ist, wie man es umsetzen kann. Ich habe immer noch eine Frage. Gibt es denn Patienten auf der anderen Seite, für die Sport oder Bewegung nicht geeignet ist während der Therapie? Also klare Kontraindikationen. Wann sollte man wirklich pausieren?
Was ich vorhin schon angesprochen habe, wenn man jetzt wirklich signifikant, zum Beispiel wenn man jetzt 40 Grad Fieber hat unter der Chemotherapie, wenn man jetzt bronchopulmonale Infektionen hat, wenn man Herzrhythmusstörungen hat etc., wenn man wirklich medizinisch krank ist, sozusagen in der Klinik aufgenommen werden muss oder anderweitige laborchemische Veränderungen hat, die keinerlei Sport ermöglichen, dann ist es sicherlich eher kontraproduktiv, Sport zu machen. Ja. Das weiß ja auch jeder, der nicht an Krebs erkrankt ist, wenn ich jetzt 40 Grad Fieber habe und mit einer ordentlichen Bronchitis da sitze, dann macht es keinen Sinn, wenn ich mich jetzt aufs Laufband quäle und da eine halbe Stunde lang sozusagen vor mich hintrabe. Das macht keinen Sinn. Ansonsten muss man sagen, wenn man aber körperlich gesund ist, mit Ausnahme sozusagen natürlich dieser Grunderkrankung, onkologischen Grunderkrankung, gibt es keine Kontraindikation. Klar, natürlich, wenn man jetzt irgendwie sich das Knie verdreht hat, na, dann sollte man vielleicht jetzt nicht gerade irgendwelche Hüpfübungen machen. Aber wie gesagt, grundsätzliche Nebenerscheinungen der Therapie, sag ich mal, wenn man wie gesagt jetzt Fieber hat oder bronchopulmonale Beschwerden, dann ist es sicherlich ratsam, erst auch nach Konsultation eines Arztes dann wieder mit Sport zu beginnen. Aber auch das ist ja zum Beispiel das, was wir regelmäßig checken. Bevor wir mit unseren Patienten mit dem Trainings-, mit der Bewegungstherapie anfangen, machen wir ein Blutbild, machen wir ein EKG, wir machen eine Spiroergometrie. Das heißt, wir checken die Patientinnen einmal durch, ob sie körperlich dazu in der Lage sind, das Programm, das Bewegungsprogramm durchzustehen.
Ja.
Und nur wenn das gewährleistet ist, dann legen wir los. Das ist sozusagen das, was ich meinte. Im Vorwege wird individualisiert geschaut, ist die Patientin in der Lage, diese Bewegungstherapie durchzuführen? Wenn ja, welche Bewegungstherapie? In Abhängigkeit des körperlichen Befindens, aber auch eben der Laborparameter.
Okay. Dann kommen wir doch jetzt einmal auf die Zeit nach der Therapie zu sprechen und die Langzeitperspektive. Kann Bewegung das Rückfallrisiko wirklich senken? Und wenn ja, wie viel Sport ist dafür nötig?
Ja, das ist die Frage, ist klar mit Ja zu beantworten. Gerade bei Brustkrebs und beim Kolonkarzinom, Darmkrebs gibt es die Daten, dass wir allein durch regelmäßige Bewegung die Rezidivraten, also das Wiederauftreten der Erkrankung, um bis zu zwischen 7-10% reduzieren können. Wie gesagt, wenn man sich an diesen 150 Minuten orientiert, ist man sicherlich auf der sicheren Seite. Wir haben sozusagen, das ist, was das Rezidivrisiko angeht, wie gesagt, bis zu 10% Reduktion. Wir haben aber auch, was sozusagen das Disease-Specific Survival, also sozusagen, das kann auch reduziert werden, und das Gesamtüberleben.
Ja.
Also so, wir haben, es ist nicht nur sozusagen, das ist relativ neu jetzt erst, dass wir wissen, nicht nur wie effektiv und wie gut es einfach tut, auf körperlicher und mentaler Ebene, sondern es spiegelt sich auch tatsächlich in der Prognose wieder.
Ja.
Und das ist ja das, was für die Patientin am Ende des Tages alles Entscheidende ist, dass man eine adäquate Lebensqualität hat, dass sich die Lebensqualität vor und während der Therapie durch die Bewegung verbessert, dass ich aber auch dadurch länger lebe und das Rezidiv, potenzielles Rezidiv später auftritt oder gar nicht erst auftritt. Das heißt, besser geht es eigentlich nicht. Und das heißt, auch da ist nicht immer, wo wenig hilft, kann viel nicht schaden, ne? Sondern dass man einfach sagt, Hauptsache man macht was.
Ja.
Also wir kommen weg von diesem Dogmatischen und zu sagen, du musst jetzt montags immer deine Cardio-Einheit eine Stunde lang durchziehen. Da muss man tatsächlich auch wieder das Vertrauen in den eigenen Körper finden. Das ist, glaube ich, auch ein ganz essentieller Punkt, dass man natürlich so ein Grundvertrauen in den Körper verliert, wenn man eine onkologische Erkrankung hat. Dass man da wieder das Vertrauen in den Körper aufbaut. Das versuchen auch unsere Patientinnen zu unterstützen, zu sagen, es ist sicher, ihr könnt eurem Körper vertrauen, dass man merkt, ich baue Muskelmasse auf, ich bin widerstandsfähiger, mir tut das gut und ich lebe dadurch länger, das Rezidiv kommt später, und das ist einfach sowohl auf einer molekularpathologischen Ebene, was die muskuläre Geschichte angeht, als aber auf einer mentalen Ebene, als aber auf einer prognostischen Ebene. Das ist sozusagen das Triumvirat, was wir unseren Patienten mitgeben, gleichzeitig sich nicht zu sehr unter Druck setzen. Mhm, wenn man mal 2 Wochen lang im Urlaub in Griechenland ist und nichts macht, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ne? Dann kommt man wieder und mit vollen Batterien und legt wieder los. Also das ist auch völlig in Ordnung.
Ja.
So, ne? Oder wenn man mal, wie gesagt, mit einer Grippe 10 Tage out of order ist, dann ist das so.
Und viele Patientinnen nehmen ja jahrelang Aromatasehemmer und kennen die Nebenwirkungen: Gelenkschmerzen, Knochenschwund, Gewichtszunahme. Was kann Bewegung hier auch konkret ausrichten und welche Form von Sport hilft am meisten?
Ja, auch da ist es wichtig, dass man sich zum Beispiel, ich hatte ja vorhin schon mal das Therapiekonzept der onkologischen Trainingstherapie angesprochen, und da ist es wirklich sehr elaboriert ausgearbeitet, je nach Symptom, was die Patientin leidet, dass es da gewisse Bewegungsempfehlungen gibt. Das heißt, wenn ich jetzt Fatigue habe, wenn ich eine Polyneuropathie habe, Osteoporose habe, wenn ich ein Lymphödem habe, da gibt es je nach Symptom, unter dem die Patientin leidet, gibt ja auch Patientinnen, die die gegebenenfalls unter mehreren Symptomen leiden, ganz spezialisierte Behandlungsempfehlungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Polyneuropathie habe, dann wird Vibrationstraining empfohlen, ja, und Vibrationsplatten. Wenn ich jetzt eher Fatigue habe, weiß man, dass einfach ein moderates Ausdauertraining effektiv ist. Depression hilft Krafttraining besser. Es gibt ganz konkrete Behandlungsempfehlungen, aber auch da nicht one size fits all, sondern individualisiert, dass man schaut, unter welchem Symptomkomplex leidet die, ja, Patientin, wie können wir ihr am besten helfen. Aber wenn man es jetzt subsumieren müsste, eine Kombination aus Kraft-Ausdauertraining, mit dieser Kombination kann man nicht viel falsch machen.
Okay, sehr gut. Wir haben ja eben über den Trainingsplan oder die Empfehlung von Ihnen, Kraft und Ausdauer während der, ja, Therapie gesprochen. Wenn eine Patientin jetzt ihre Therapie abgeschlossen hat und sagt, gut, jetzt möchte ich wieder voll durchstarten, wie sieht ein realistischer Wochenplan aus? Ganz konkret, welche Sportart, wie oft, wie lange, welche Intensität? Ist der überhaupt anders als während der Therapie? Was würden Sie da Patientin raten?
Der muss sich gar nicht unterscheiden von der in der Therapie.
Okay.
Also auch da gilt es, die Mischung 2 bis 3 Mal Ausdauertraining, 30 bis 45 Minuten mit so 50 bis 60% der maximalen Herzfrequenz ist sicherlich das, was an Ausdauer sinnvoll ist, egal ob vor, während oder nach der Therapie. Je früher, desto besser. Und je länger, desto besser. Also je länger, über einen längeren Zeitraum.
Ja.
Und auch da Krafttraining, wobei man da natürlich dann auch schauen kann, welche Übungen da. Es ist sicherlich sinnvoll, dass man sagt, man macht alle 3 Monate ein neues Update, dass man sagt, jetzt habe ich die und die Übungen gemacht, wechselt man die Übungen mal. Aber per se ist das Grundkonstrukt, ändert sich nach der Therapie ganz unwesentlich oder unterscheidet sich nur ganz unwesentlich von dem während der Therapie.
Okay.
Das heißt, 3-mal die Woche Ausdauertraining, 2-mal die Woche Krafttraining und auch da, wie gesagt, was Spaß macht, was Freude macht. Abwechslung ist immer gut, aber da gibt es kein richtig und kein falsch.
Wenn Patientinnen jetzt sagen, ich möchte stetig kontinuierliche Bewegung in meinen Alltag einbauen, was ist denn jetzt der erste Schritt? Wie sucht man sich ein Fitnessstudio oder sucht man sich einen Personal Trainer oder sucht man sich eine Sportgruppe oder sagt man, okay, ich wollte schon immer mal Yoga machen, ich gehe zum Yoga-Studio. Jetzt mal ganz praktisch, wenn man gar nicht weiß, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, wie starte ich denn jetzt überhaupt?
Im Wesentlichen, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass die meisten Patientinnen tatsächlich, wenn sie einmal in so einem Setting, wie jetzt zum Beispiel bei uns in der Bewegungstherapie sind, wenn die sehen nach dem Motto, dann kriegt man ganz schnell ein Gefühl dafür, was, ja, macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß. Und die einen sagen, ich mache nur Kurse, die sagen, ich gehe in ein Fitnessstudio und brauche eine feste Verabredung. Dienstags und Donnerstags habe ich um 18 Uhr meinen Yogakurs, sind damit fein. Die anderen sagen, das ist für mich viel zu dogmatisch. Ich muss joggen gehen. Ich nehme mal am Wochenende, wann ich joggen gehe. Das kann mir keiner vorschreiben. Das ist auch da, one size fits all gibt es nicht. Das heißt, wichtig ist, dass man proaktiv sich der ganzen, ja, Thematik widmet, dass man offen dafür ist. Die einen sagen auch, ich brauche immer Schema F. Die wollen sozusagen einfach ihren E-Gym-Zirkel durchtakten und sind froh, wenn sie ihre Podcasts in der Zeit hören können oder ihre Serie schauen können. Und die anderen sagen, ich muss aber an der frischen Luft mich bewegen oder muss Ballsportarten machen. Da ist es tatsächlich, wie gesagt, wir versuchen so convenient wie möglich den Patientinnen einen Großteil sämtlicher bewegungstherapeutischen Alternativen aufzuzeigen. Ja. Das wollen wir am Athletikum eben machen, indem wir von Ausdauer über Kraft, über Ballsport, die komplette Palette anbieten und die Patienten aber völlig frei entscheiden können, wofür ihr Herz schlägt.
Ja, sehr gut.
Und wir können sie dann beraten, dass wir sagen, okay, sie haben sich diese 3, 4 Sportarten ausgesucht und wir basteln ihnen daraus einen maßgeschneiderten Plan.
Perfekt, ja.
Dann sozusagen ist die Chance, dass die Patientin das langfristig durchhält, am höchsten, als wenn wir jetzt dastehen und sagen, diejenigen, die gerne Yoga und Pilates machen, müssen jetzt Hyrox-Training und Ausdauertraining, ja, machen. Das wird nichts. Also von daher, das ist so unsere Herangehensweise, dass wir denen das größtmögliche Portfolio anbieten können, das individualisiert auf sie abgestimmt ist, sicher ist, weil nur das ist dann langfristig von Erfolg gekrönt.
Ja, großartig, dass Sie da auch so individuell, ja, eben
absolut,
sich jeden Patienten angucken und gucken, was ist für die Patientin
nur das der ist, genau,
Plan.
Nur das ist langfristig. Es geht ja nicht darum, sozusagen kurzfristige Erfolge, sondern dass man das langfristig durchhält. Wie gesagt, plus minus ist immer sinnvoll und möglich, aber dass man so ein grundsätzliches Commitment, irgendwann, das ist auch immer schön zu sehen, wenn die Patientin dann an einem halben, dreiviertel Jahr, die können gar nicht mehr ohne.
Mhm.
dass sie dann auch so eine ganz gesunde, aber nicht so, weil sie, sag ich mal, pedantisch getrieben sind, sondern weil sie einfach sagen, nö, ich möchte es einfach auch. Ja. Und das ist einfach so, denen fehlt dann wirklich was. Und das ist sozusagen, und das ist der Punkt, wo wir hinkommen müssen.
Stichwort der innere Schweinehund.
Ja.
Der kann ja manchmal einfach auch groß sein.
Ja.
Wie überwindet man ihn denn gerade an Tagen, an denen man sich nicht fit fühlt? Und haben Sie Tipps aus der Praxis, die wirklich funktionieren, um den inneren Schweinehund zu überwinden?
Genau, also da vorneweg, auch da der Schweinehund, der darf auch mal laut bellen und dem darf man dann auch mal nachgeben. Das ist auch mal ganz gesund, wenn man einfach sagt, man macht es mal, man muss sich zu Entspannungstagen oder zu Pausentagen auch nicht zwingen.
Ja.
Das ist sozusagen, wenn man wirklich sagt, ich bin jetzt einfach kaputt, dann ist vielleicht auch Mittagsschlaf besser, als irgendwie sich da sozusagen im Halbschlaf ins Fitnessstudio zu begeben. Was am effektivsten hilft aus der Praxis, ist tatsächlich, sind die persönlichen Kontakte für persönlichen Beziehungen. Mhm. Wenn man wirklich sagt, nach dem Motto, wenn man jetzt, wie gesagt, zur Sportgruppe oder zur Bewegung verabredet ist, sagt man tendenziell seltener ab, als wenn man das nicht, wenn man jetzt alleine sagt, ich gehe jetzt alleine eine Runde im Park joggen, das wird man im Zweifel eher nicht durchziehen, als wenn man jetzt zusammen sagt, okay, wir gehen jetzt heute Abend gehen wir eine Runde Tennis spielen. Dann hat man höhere Hemmungen abzusagen. Und das ist einfach letztlich der Faktor, dass man sagt, einfach sich eine Peer Group, ob das jetzt Familie, Freunde, Arbeitskollegen sind, feste Rituale. Mhm. Rituale sind auch sehr, sehr nützlich, ohne zu pedantisch zu wirken. Mhm. Aber Rituale, die, sag ich mal, mit einer positiven zwischenmenschlichen Bindung assoziiert sind der stärkste Trigger zu sagen, eine positive Verstärkung wird als sehr positiv empfunden. Mhm. Als wenn man sagt, wenn ich jetzt verabredet bin, gehe ich auch heute Abend eher zum Tennis, anstatt mit einem Wein auf dem Balkon zu sitzen. Das ist auch da müssen wir da hinkommen, dass wir sagen, okay, wir wollen uns mit den Menschen umgeben, die uns zu einem gesunden, aktiven Lebensstil animieren. Mhm. Dass sie sagen, hey, die oder diejenige Person tut mir gut, weil mit der kann ich irgendwie, auch während wir joggen, uns austauschen.
Ja.
Das ist gesünder, als wenn ich sage, wir gehen abends einen trinken. Das ist auch mal gut, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber dass man das merkt, dass einfach die Menschen, die einen positiv zu einem positiven, gesunden Lebensstil animieren und einen da unterstützen, dass man da eine positive Verstärkung erfährt.
Ja.
Und das ist der beste Trigger. Sozusagen zu sagen, okay, hey, auch wenn ich keine Lust habe, den kann ich jetzt nicht hängen lassen, ich muss da einmal hin und hinterher fühlt man sich eh gut.
Und dann motiviert
man sich
gegenseitig.
Und dann gibt es einen Point of No Return, wenn man einmal da ist, dann ist sozusagen, ist das Schwerste geschafft.
Ja.
Geht es gar nicht mehr um den Sport, manchmal ist es ja so, dass man, bis man da ist, das ist das Schwerste.
Ja, total.
Wenn man dann da ist und umgezogen ist, dann ist Drops gelutscht. Aber das ist das Messe gelesen, genau, aber der Punkt ist, der von der Arbeit zu sagen, okay, ich fahre da jetzt hin.
Auf jeden Fall. Zum Abschluss, was möchten Sie Patientinnen, die gerade mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert sind, zum Thema Bewegung ganz persönlich mit auf den Weg geben?
Bewegung ist sicher und bleiben Sie in Bewegung, weil jeder, wie ich schon eingangs sagte, der Körper merkt sich jeden Schritt.
Mhm.
Wir können selbst einfach durch einen gesunden, aktiven Lebensstil so wahnsinnig viel dazu beitragen, dass wir sowohl die körperliche als auch die mentale Verfassung verbessern, die Therapieeffektivität steigern, die Lebensqualität steigern und die Prognose verbessern. Und da sollte man einfach dranbleiben. Wie gesagt, auch der kleinste Effort bringt was. Mhm. Das muss jetzt nicht der Marathon sein oder der Triathlon, sondern das sind die kleinen Steps im Alltag, die letztlich entscheidend sind und die auch einen positiven Benefit sozusagen mit sich bringen. Und das ist, denke ich, das Wichtigste, was wir unseren Patientinnen vermitteln können.
Großartig. Frau Dr. Jäger, herzlichen Dank für diese klaren, mutmachenden und wissenschaftlich fundierten Einblicke.
Ich danke für die Einladung. Vielen Dank. Alles Gute.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht haben Sie heute etwas gehört, das Sie überrascht hat. Dass Bewegung nicht Erholung ersetzt, sondern sie ermöglicht. Dass Krafttraining kein Risiko ist, sondern ein Schutz. Und dass es keine perfekte Sportlerin braucht, sondern nur den nächsten kleinen Schritt. Sie müssen das nicht alleine herausfinden. Sprechen Sie mit Ihrem Behandlungsteam darüber, was für Sie möglich ist. Und fangen Sie an. So klein wie nötig, so konsequent wie möglich. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast@stiftung-mamazentrum.de. Alles Gute für Sie und bis zur nächsten Folge von Brustkrebs, alles was zählt.